Heute sind wir vom Thema her im zweiten Teil der Predigt zum Thema Taufe. Und ich hoffe, dass euch dieser Videoeinstieg ein bisschen geholfen hat. Ich finde, da ist man relativ schnell in so eine Taufe dabei. Ja, merkt die Emotionen, merkt, das sind Menschen, die entscheiden sich, entschieden zu leben. Da wird gefiebert, da wird geweint, da sind Freudetränen da. Ich habe da keine Leidtränen gesehen. Das ist so eins der schönsten christlichen Feste, finde ich, wenn ein Mensch sich entscheidet, sich taufen zu lassen. Und letzten Sonntag, falls du nicht da sein konntest, die Predigt gibt es online als Podcast, haben wir uns viel schon mal mit dem Thema Taufe beschäftigt. Und heute ist so der zweite Teil und die beiden Teile zusammen ergeben sozusagen unsere Tauftheologie als Pfingstkirche, erklären, warum wir taufen, wie wir taufen, warum wir nicht anders taufen. Und mein Wunsch da, beim Thema Taufe ist es immer, dass es nicht so rüberkommt wie wir sind gegen die oder wir sind gegen jene, weil in unserem Land, in Deutschland, hat das Thema Taufe zu sehr viel Leid geführt. Jeder kommt ja aus irgendeinem Kontext, die Eltern kommen aus einem bestimmten Kontext, da gibt es ein bestimmtes Taufverständnis, das haben Menschen jahrelang geglaubt und geschätzt und es geht nicht darum zu sagen, das ist doof oder die Leute sind doof oder die sind irgendwie verkehrt, sondern wir haben einfach den Herzenswunsch zu sagen, wir wollen schauen, was sagt uns die Bibel, wie begründet das die Bibel und wie machen wir das Beste daraus, was die Bibel zum Thema Taufe sagt, weil am Ende, wenn du dich entscheidest, dich als Erwachsener taufen zu lassen, dann soll es nicht das Ergebnis davon sein, dass der Pastor gesagt hat, du solltest dich taufen lassen oder dass die Leute um dich herum das alle toll fanden, deswegen hast du es auch gemacht, sondern es soll deine Herzensüberzeugung, deine Gewissensüberzeugung sein und aufgrund dieser Herzensüberzeugung, aufgrund dessen, was du aus dem Wort Gottes erkannt hast, soll es dir quasi ein Verlangen sein, dass du sagst, hey, ich bin soweit, ich möchte diesen Schritt gehen, ich möchte mich taufen lassen, ich möchte meinen Glauben nach außen bekunden. Wenn wir in die Geschichte der Taufe in Deutschland schauen, ist das eine wahnsinnig blutige Geschichte. Weil Taufe doch letztendlich was mit Mitgliedschaft zu tun hatte, dann hat das immer was mit Steuern oder mit Geldern zu tun, mit Macht. Und sobald Macht und Glaube sich mischen, wird es immer schmutzig, ja? Und deswegen ist es wichtig, die Geschichte zu kennen, auch die geschichtlichen Entwicklungen zu kennen. Und ich werde euch durch die letzten 2000 Jahre der Kirchengeschichte versprochen in einem kurzen Durchblick mitnehmen, auch um zu verstehen, warum stehen wir da, wo wir stehen. Warum sagt die evangelische Kirche, Taufe ist das? Warum sagt die katholische Kirche, Taufe ist das? Und warum sagen die ganzen täuferischen Freikirchen, die Erwachsene taufen, die Gläubige taufen, warum sagen die was anderes? Warum gibt es so fast diese drei Lager und wie argumentieren sie? Und ich glaube, dass das hilft am Ende, selber diese Argumente zu kennen und argumentieren zu können, warum man selber da steht, wo man steht oder sich wie bewegt. Entschieden leben, Kirchengeschichte der Taufe. Also Jesus hat nie getauft, wurde aber getauft und hat seinen Jüngern gesagt, sie sollen taufen. Darum ging es viel letztes Mal. Und jetzt, die letzten 2000 Jahre, haben die Leute was daraus gemacht. Es gab am Anfang die Urkirche, also quasi die, die wir noch im Neuen Testament davon lesen. Dann gab es im 4. Jahrhundert, gab es so viele Christen und die waren alle so lieb, dass die Römer gesagt haben, wir machen das Christentum zur Staatsreligion, dann haben wir den wenigsten Ärger. Weil die sind ja, unterstützen ja den Staat und es sind so viele. Die Alternative wäre, sie abzuschlachten, so ähnlich wie der IS. Haben gemerkt, nee, das sind viel zu viele und die sind brav, die unterstützen die Regierung, wir machen es einfach anders. Anstatt sie zu verfolgen, machen wir sie zur Staatsreligion. Und dann entstand überhaupt erst Kirchengebäude, dann entstand überhaupt erst Politik mit der Kirche verwoben. Davor war es eigentlich eine verfolgte Kirche oder Gemeinde, die an vielen Orten war. Und da hat sich auch das Taufverständnis völlig verändert. Aber der Reihe nach. Erstes Jahrhundert. Also, erstes Jahrhundert, das ist die Zeit, die wir noch im Neuen Testament nachlesen können. Da gab es grob genommen zwei Taufen. Die Johannestaufe und die Taufe auf den Namen Jesus. Es gab den Johannes, der getauft hat. Jesus war noch nicht am Kreuz zu seiner Lebzeit, ist noch nicht gestorben und nicht auferstanden. Die lebten parallel. Und Johannes ging in die Wüste und in der Wüste predigte er zu allen Menschen, ihr habt Sünde in eurem Leben, kehrt um. Lasst euch quasi durch die Taufe reinwaschen von eurer Sünde, kriegt wieder ein sauberes Gewissen. Er stellte sich in den Fluss, die Menschen kamen zu ihm und er sagte ihnen aber, Leute, das ist nur die halbe Miete, was wir hier machen. Er sagt, nach mir wird einer kommen, der ist größer. Und seine Taufe ist das Entscheidende. Und so hat Johannes die Leute nur dazu aufgerufen, sich zu entschuldigen bei Gott für ihr bisheriges Leben. Das war, und er hat gesagt, irgendwann wird Jesus kommen und hört ihm dann zu. Und so gab es Menschen, die wurden auf Johannes getauft. Und später ist es interessant, begegnen diese Menschen, die auf Johannes getauft wurden, anderen Menschen, die auf Jesus getauft wurden. Und sofort verstehen die, wir brauchen ein Update. Wir haben nur die Johannestaufe, wir brauchen aber die Jesustaufe. Und so wurden diese Leute nochmal getauft, weil sie auf Jesus hingetauft werden sollte, auf das, was Jesus getan hat. Eben nicht nur die Sünde abwaschen, das ist nur der erste Schritt. Der Mensch geht ins Wasser, die Sünde wird abgewaschen. Und dann kommt aber der zweite Schritt, der Mensch kommt wieder raus aus dem Wasser. Der Mensch fängt an, mit Jesus zu leben und Jesus hilft ihm dabei in diesem neuen Leben. Die Johannesleute sind quasi nur ins Wasser rein, sind da quasi nicht rausgekommen mit Jesus. Und die zweite Taufe ist sozusagen da raus und ein Leben mit Jesus in Gemeinschaft, mit Gemeinde und all das. So gab es zu Zeiten im ersten Jahrhundert quasi diese zwei Sachen, die Johannestaufe und die Taufe auf den Namen Jesu. Die erste Taufe hin zu Jesus. Jesus wird kommen, er ist noch nicht quasi gekommen und zumindest noch nicht gestorben und auferstanden. Und die Taufe, die wir heute haben, die erinnert uns daran, was Jesus getan hat. Und daran, wir werden im Namen Jesus getauft. Und so im ersten Jahrhundert kann man sagen, gab es diese zwei Gruppen, aber diese Gruppe ist irgendwann später zu dieser Gruppe übergewandert und es wurde nur noch das geprägt, nur noch das gepredigt aufgrund der Schrift, aufgrund der Bibel. Die Zeit bleibt aber nie stehen und so entwickelt sich es weiter. Zweites Jahrhundert, im zweiten Jahrhundert, kann man sagen, viele der Augenzeugen sind schon gestorben, vieles vom Neuen Testament ist schon aufgeschrieben. Die Kirche ist immer noch eine verfolgte Kirche und die Dache, wenn ihr euch fragt, die Dache steht gar nicht in meiner Bibel, was ist das überhaupt? Das ist ein sehr interessantes kleines Büchlein, wenn ihr das irgendwo bekommen könnt. Das ist so eine sehr, sehr frühe Kirchenordnung, als die Kirche noch keine Staatskirche war. Und da stehen ganz interessante Sachen drin, so ganz praktische Sachen. Und zum Thema Taufe steht dort, vor der Taufe soll fasten der Taufende, der Täufling und wer sonst kann, den Täufling lasse ein oder zwei Tage zuvor fasten. Also ich stelle mir das vor, das sind erwachsene Menschen, also mein Säugling könnte ich nicht fasten lassen, da würde das Jugendamt kommen, ja. Das sind erwachsene Leute und das betrifft nicht nur denjenigen, der getauft wird, sondern es betrifft auch denjenigen, der ihn tauft und auch die Gemeinde und die alle bereiten sich darauf vor, dass er getauft wird. Die fiebern dorthin, so ähnlich wie in dem Video und die fasten sogar, um sich auch zu konzentrieren auf das, was da passieren wird. Das hat schon eine Bedeutung. Das klingt für mich auch als etwas Freiwilliges. Das ist noch zweites Jahrhundert, sehr, sehr früh. Und dann, ihr merkt schon, wir haben heute aber ein anderes Taufverständnis um uns herum. Wie kommt es? Das Entscheidende, im dritten Jahrhundert kommt in der Kirche, die langsam Richtung Staatskirche läuft, eine große Änderung. Und zwar hat man etwas erfunden, nämlich die Idee der Erbsünde. Und die Idee der Erbsünde besagt, dass du, wenn du geboren bist, schon schuldhaft bist und verdammt bist. Und auch noch aufgrund der Schuld der Vorfahren. Also ganz platt gesagt, ein Baby kommt auf die Welt und ist verdammt, in die Hölle zu gehen, weil die Eltern miteinander das Kind gemacht haben. Und diese Tatsache anhand der katholischen Lehre, dass die Eltern dieses Kind gemacht haben, das ist schon Sünde. Und diese Sünde bleibt auf dem Kind. Und wenn dieses Kind aus der Mutter rauskommt und dann stirbt, kommt es in die Hölle, ganz platt gesagt. Das ist die gute katholische Lehre. Da kannst du gerne deinen Priester in der katholischen Kirche fragen. Der wird ja sagen, ja, haben wir. Und dann fragst du, wo habt ihr das her? Dann hat er gesagt, haben wir im dritten Jahrhundert erfunden. Ist unsere Kirchentradition. Du wirst es so nicht vorfinden im Neuen Testament. Es ist nirgendwo, aber man hat das so entwickelt. Für mich die Frage, warum sagt dann die Bibel, wir sollen werden wie die Kinder? Warum sagt Jesus, werdet wie die Kinder? Das würde ja bedeuten, werdet verdammt. So wie ich Jesus verstehe, wenn er sagt, werdet wie die Kinder, heißt, die Kinder haben eine Reinheit in sich. Sobald sie nicht Sünde verstehen und nicht selber sündigen, sind sie rein. Erst wenn meine Tochter versteht, dass sie gelogen hat oder gestohlen hat, ich ihr das erkläre, dass das ein Fehler ist und dass es Papa traurig macht, dann dauert es noch eine ganze Weile bei meiner Tochter, die ist mit 6 Jahren noch nicht so weit zu verstehen, dass es ein Fehler ist. Also meine versteht das noch nicht. Die sagt ja, ja und macht weiter. Mein 3-Jähriger genauso. Ich sage ihm entschuldige, ich sage Entschuldigung und kloppt die Schwester weiter. Versteht ihr, da ist überhaupt gar kein Sündenbewusstsein da in dem Alter. Deswegen, wenn Jesus sagt, werdet wie die Kinder, heißt ja, da diese Kinder sind rein. Und deswegen, da merken wir schon mal ein Argument, dass diese Erbsünde eine ziemlich abgefahrene Erfindung ist. Aber sie ist im 3. Jahrhundert dazugekommen. Und die Kirche hat das weiterentwickelt. Die Kirche quasi, die da schon Staatskirche wurde. Im 4. Jahrhundert gab es einen gewissen Mann, der sehr viel geschrieben hat, Augustinus. Man liest so gerne Gedichte von Augustinus und das ist alles so schön, weil er hat auch viele gute Sachen geschrieben. Aber zum Thema Taufe hat der gute Mann gesagt, die Taufe ist ein Sakrament. Sakrament ist etwas, was gestiftet wird und nicht rückwirkend, also nicht, ja, fast etwas Magisches sind die Sakramente. Und er sagt, wenn Wasser plus die richtige Taufformel des Priesters zusammenkommen, dann hat jemand eine Taufe. Und er sagt weiter, der Täufling stirbt der Sünde ab. Da sind sie immer noch teilweise erwachsen, ja. Der Neugeborene nur der Erbsünde. Also er sagt, du nimmst das Baby, es wird getauft, wenn du ein Baby taufst, und dann stirbt es der Erbsünde ab. Quasi diese Verdammung ist dann weg. Und das Kind wird dabei wiedergeboren. Also die Idee der Wiedergeburt verstehe ich ganz anders aus dem Neuen Testament. Aus dem Neuen Testament, ein erwachsener Nikodemus kommt zu Jesus und sagt, was muss ich tun, um ins Himmelreich zu kommen? Und Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden. Also du musst eine bewusste Entscheidung treffen, dich von deinem sündhaften Leben abzukehren und zu sagen, ab jetzt möchte ich ein neues Leben beginnen mit Jesus. Das ist, und dann schenkt dir Gott aufgrund dessen, was du betest, ein neues Leben. Und das ist die Wiedergeburt. Ihr merkt, das setzt voraus, dass man erwachsen ist, beziehungsweise es begreifen kann. Aber die Kirche hat an der Stelle gesagt, ein Baby kommt unter das Wasser, ist wiedergeboren. Gemäß dem Motto ist ja eh gerade frisch geboren, dann machen wir gleich mal die Wiedergeburt rein. Dann hat die Kirche gesagt, die Kirche besitzt den Heiligen Geist und schenkt ihn. Findest du so neutestamentlich nicht wieder. Der Heilige Geist wird gegeben den Menschen, die glauben, und der Heilige Geist gibt so, wie er will. Ich würde es total einfach finden, wenn ich als Pastor den Heiligen Geist hätte und den irgendwie geben könnte. Du brauchst eine Heilung, ich leg dir die Hand auf, ich hab sie, ich geb's dir, erledigt. 100% Trefferquote. Aber ich erlebe etwas anderes, dass Gott souverän ist und dass er entscheidet, wem er den Heiligen Geist gibt. Ja? Und das finde ich viel gesünder. Aber die Kirche hat das hier so entwickelt. Dann, die Kirche besitzt den Heiligen Geist und schenkt ihn. Die Kirche und Eltern glauben stellvertretend für das Kind. Da kommt diese Idee von Paten. Ja? Allerdings muss das Kind später als Mündiger Buße tun und glauben, sonst gilt die Taufe nicht für den Himmel. Okay, also damals hatten sie immerhin noch gesagt, wir machen das mit den Babys, aber später wäre es schon gut, wenn die selber ihre Sünde bereuen, quasi sich zweites Mal taufen lassen oder zweites Mal beerdigen. Also so, wir machen etwas, was eigentlich nicht sein kann, biblisch, und dann, wenn sie erwachsen sind, bringen wir das alles in Ordnung. Und dann sind sie vor Gott, so wie sie sein sollen. Das sagen sie mittlerweile nicht mehr, aber damals war das noch die Version vom 4. Jahrhundert. Die Taufe ist nötig, um errettet zu werden und kann nicht wiederholt werden. Das war von der Staatskirche damals die Sicht, sie ist nötig, um errettet zu werden. Quasi, wer nicht die Taufe hat, kommt nicht in den Himmel. Das kannst du biblisch nicht. Es gibt eine Bibelstelle, heißt, wer da glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Also der persönliche Glaube ist eigentlich das Entscheidende. Die Taufe, die tut es nur nach außen zeigen. Und nur die katholische Kirche kann wirklich Vergebung dem Menschen zusprechen. Also ihr merkt, die haben das schon so geschnürt, dass sie, die können den Heiligen Geist geben und die Vergebung kriegst du auch nur dort. Also in meiner Bibel steht der Schächer am Kreuz neben Jesus, der war weder in der Kirche, noch war ein Priester dabei und Jesus war neben ihm. Das Entscheidende war, dass Jesus neben ihm war. Und Jesus hat ihm gesagt, hey, heute wirst du noch bei mir sein, weil ich merke, dein Herz ist umgekehrt. Aber wie gesagt, es ist eine Entwicklung. Weiter geht's. Hier, diese Erbsünde, die haben sich hier ein paar Philosophen überlegt im 4. Jahrhundert. Im 5. bis 6. Jahrhundert hat man gesagt, diese Erbsünde, ist so toll, diese Lehre, wir machen das zu einem Dogma. Das heißt, es ist genauso wichtig für uns wie das Wort Gottes. Es gibt in der Kirche eine Menge von Dogmen und jedes Dogma überlegt man sich, dann findet man es gut und dann zementiert man es. Das ist ein Dogma, das darf man quasi nicht wieder umwerfen. Und es wird von der katholischen Kirche von der Bedeutung auf derselben Höhe gesehen wie die Bibel. Es hat Jahrhunderte gedauert und dann haben sie es zementiert. Und die Taufe nur durch Klerus, also nur ein geweihter Priester kann taufen. Dumm, wenn er gerade nicht zur Stelle ist, wenn dann das Kind sterben soll, dann hat man mittlerweile so ein paar Ersatzmänner gebastelt, die das irgendwie vollziehen können. In der Regel geschieht die Taufe immer noch durch Untertauchen bis circa 12. Jahrhundert. Man hat es möglichst zu der Jahres um Ostern herum gemacht, ja. Passt kalendarisch auch oft, aber es war nicht ganz so ohne. Dann 7. bis 15. Jahrhundert, hat sich wenig verändert, aber es entstehen sogenannte Täufergruppen. Täufer kommt von Taufe, also Menschen, ihr merkt, 15. Jahrhundert, das sind da, wo die Leute anfangen, selber die Bibel zu lesen und die sagen, hä? Da steht irgendwas anderes im Neuen Testament zum Thema Taufe. Und es entstehen sogenannte Täufergruppen, Leute, die versucht haben, das, was sie im Neuen Testament lesen, ernst zu nehmen. Und wo das widersprochen hat dem, was die Kirche geglaubt hat und gelebt hat, haben sie quasi sich aufgelehnt und gesagt, Moment mal, warum lehrt ihr das? Das stimmt doch nicht, hier steht es doch anders. Und dann entstanden viele Täufergruppen und sie wurden im Grunde genommen verfolgt und meistens abgeschlachtet, weil sie ja den Kurs quasi der Kirche, die zu diesem Zeitpunkt schon sehr mit der Regierung verwoben war, diesen Kurs nicht unterstützt haben. Oft haben sie sich nicht gewehrt und trotzdem wurden sie verfolgt und umgebracht. Und die römisch-katholische Kirche hat in dieser Zeit, kann man sagen, regiert. Wir wissen das aus der traurigen Geschichte, dass das so sehr vermischt war, Regierung und Kirche. Dann im 16. Jahrhundert fällt die persönliche Glaubensentscheidung des Einzelnen komplett weg. Also ab da wird niemand dich fragen in der Kirche, willst du getauft werden oder glaubst du das? Entspricht es deinem Herzen? Hast du was verstanden? Es wird einfach gesagt, nö, das quasi deine Entscheidung ist, steht fast schon im Wege. Das wird auch nicht mehr abgefragt. Vorher wussten wir, okay, die Eltern sollen glauben, derjenige soll später Buße tun, soll es selber umsetzen. Und jetzt hat man so weiterentwickelt, man hat quasi die Anforderungen immer weiter gesenkt. Wenn du die Anforderungen immer weiter senkst, ist es viel einfacher, große Massen zu gewinnen. Also bei uns in der Gemeinde wird es wahrscheinlich keine Taufen erleben mit 50 Leuten, zumindest momentan nicht. Weil wir es den Leuten, weil wir schon ernst gemeinte Entscheidungen wollen, die Leute auch mit ihrem Leben begründen können und ihre Geschichte begründen können und sagen können, das ist so in meinem Leben. Und nicht einfach, ja gut, hier sitzen 30 Leute, dann unterschreibt ihr alle und dann seid ihr alle drin. Das ist ein bisschen, was da passiert ist. Und dann, jetzt kommt die Zeit der Reformation. Halleluja, wir haben bald Reformation. Worum geht es in der Reformation? Reformation heißt, die Menschen fangen an, selber die Bibel zu lesen. Und dann merken sie, wo Dinge nicht stimmen. Menschen fangen an, die Bibel selbst zu lesen und wollen die Entscheidungstaufe. Die Kirche reagiert brutal und verfolgt sie. Neue Freikirchen entstehen. Die Amische kennt man aus den USA, die Hugenotten, Frankreich, Hutterer, Norddeutschland, Täufer an vielen Orten, Quäker sind später auch Richtung USA. Also ganz viele Kirchen sind entstanden, weil sie das Neue Testament gelesen haben. Mich hat jemand gefragt, warum gibt es so viele Freikirchen in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum oder in Europa? Die einfache Antwort ist wegen der Verfolgung während dieser Zeit. Diese Namen kommen oft von den Predigern. Da gab es einen Prediger, der predigte diese Entscheidungstaufe und die Leute, die seiner Lehre nachfolgten, die bekamen quasi so den Schimpfnamen. Ah, ihr seid doch die und die. Ja? Und es gibt so viele Gruppen eben, weil in der normalen Kirche die Leute, die die Entscheidungstaufe wollten, verfolgt wurden. Und so mussten sie fliehen um ihr Leben, so mussten sie fliehen, sie haben ihren Grundbesitz verloren, sie haben ihr Bürgerrecht verloren, sie haben den Schutz verloren. Und so durch die Verfolgung breiteten sie sich aus. Und das war eigentlich das Beste, was dem Land passieren konnte, weil das Evangelium von Jesus überall in die deutschen Lande kam. Ohne die Verfolgung wäre das gar nicht aus den Großstädten auf die Länder gekommen. Also Verfolgung hat immer eigentlich den positiven Aspekt, dass die Menschen sehr viel vom Glauben erzählen und zwar an sehr vielen Orten, viel mehr, wie wenn es ihnen nur gut geht. Und die pfingstliche Kirche, die gab es noch nicht, ganz einfach. Die Pfingstkirche, die ist im Grunde genommen 1906, kann man sie so datieren, entstanden, steht aber auf den Schultern dieser Freikirchen hier. Ja, wir haben ein paar Sachen extra, wir betonen den Bereich mit dem Heiligen Geist, wir betonen den Bereich mit dem Gaben des Heiligen Geistes, erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Das hatten die teilweise auch drin, aber die mussten hier an der Front kämpfen, überhaupt die Entscheidungstaufe haben zu dürfen und wurden deswegen verfolgt. Die haben mit den anderen Themen vielleicht, kamen sie nicht so weit und die Pfingstkirche ist dann geschichtlich danach, steht aber ganz klar auf den Schultern hier dieser Freikirchen, die Entscheidungstaufe wollten. So, ihr habt es geschafft. Das war die Geschichte der Taufe. Bibel als Grundlage ist uns ganz wichtig. Jede Kirche kennt die Taufe. Es gibt aber verschiedene Formen. Und das Wort Gottes sollen wir sprechen lassen. Und dabei müssen wir immer beachten, worum geht es in einem Text? Und was umgibt den Text? Zum Beispiel, wenn du eine Fernsehsendung schaust und du kommst gerade ins Wohnzimmer und du siehst so 2 Minuten von dieser Fernsehsendung und dann gehst du weiter. Und dann fragt dich vielleicht die Frau, hast du die Sendung so gesehen? Ja, habe ich. Worum ging's? Ja, und da und darum ging's. Und dann erzählst du die 2 Minuten, die du geschaut hast, vielleicht von der halben Stunde. Und aufgrund dessen sagst du, es war eine gute Sendung oder so eine Vorschau von einem Film. Du siehst die Vorschau, das sind 2 Minuten. Und aufgrund dessen denkst du zu wissen, was da drin steckt, also der Umgebung. Nein, es ist so wichtig, auch wenn ihr die Bibel lest, nicht nur Verse rauszuziehen, die sich gut anhören, so losungsmäßig, sondern wirklich auch Briefe im Neuen Testament wie so ein Film von Anfang bis zum Ende durchzulesen und im Zusammenhang. Und ihr merkt, hey, dieser eine Satz in dem Zusammenhang bedeutet er vielleicht sogar was ganz anderes. Vielleicht macht Paulus sich gerade über etwas lustig, was die anderen sagen und zitiert das. Und dann erklärt er, warum das falsch ist. Wenn du jetzt diesen Vers rausnimmst und sagst, Paulus hat es gesagt, weil es steht in seinem Brief, so nein. Da hat es zitiert, um das zu kritisieren. Und so ähnlich ist es, wenn wir die Bibelstellen zur Taufe nehmen. Wir müssen sie im Zusammenhang lesen und dann merken wir, in welche Richtung geht's denn bitte. Was ist Taufe? Der erste Text, mit dem wir anfangen, ist Apostelgeschichte 2. Das ist ein sehr einfacher Text, da ist alles sehr einfach erklärt, der Zusammenhang ist eindeutig. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus predigte, sagte, bis ins Innerste getroffen und antworten, was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie ihn und die anderen Apostel. Und er antwortet, kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Also wir haben hier mehrere Sachen drin. Der erste Schritt ist, die Leute sollen umkehren, also die Umkehr, die persönliche Entscheidung. So, wenn dieser Schritt vollzogen ist, dann kommt, sollen sie getauft werden. Und dann, was passiert, wenn wir umkehren? Uns werden die Sünden vergeben. Und dann bekommen wir, weil wir mit Jesus leben, den Heiligen Geist. Das heißt, wir haben Zugang zum Heiligen Geist. Er ist uns nicht mehr irgendwie verwehrt. Ihr merkt, das sind mehrere Teile. Man kann jetzt nicht sagen, ihr braucht nicht umkehren, ihr müsst nur getauft werden. Oder ihr wurdet getauft, also bekommt ihr die Gaben des Heiligen Geistes. Das ganze Paket und nur das ganze Paket. Das ist Bibel im Kontext lesen. Kann man sich gleich fragen, kann mein 3-jähriger Sohn, meine 5-jährige Tochter, kann sie das schon umsetzen? Ich kenne sie, ich sage nein. Die sehen mich manchmal noch nicht mal ihre Fehler ein. Immer beachten, worum geht es in den Text und was umgibt den Text? Lass uns an einen anderen wichtigen Text gehen, Römer 6, Vers 3 bis 11, der ist so eindeutig zum Thema Taufe. Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Christus getauft zu werden? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Das ist dieser erste Schritt. Der Mensch geht unter das Wasser. Das ist eine Beerdigung. Weil nun aber Christus durch die unvergleichliche herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Also Jesus gestorben und auferstanden. In der Taufe sagen wir, ich glaube daran, dass Jesus gestorben und auferstanden ist und er lebt. Er ist beim Vater. Und deswegen haben wir die Möglichkeit, ein neues Leben zu bekommen. Erst wenn wir das glauben. Meine Tochter kann das nicht glauben, wenn sie 2 Jahre alt ist oder wenn sie 1 Jahr alt ist. Die kann das noch nicht glauben. Die kann das gar nicht verstehen. Kann sie dann schon ein neues Leben haben? Kann sie dann schon wiedergeboren werden, kurz nach der Geburt? Also meine kann es nicht. Ich kann es als Papa sagen, ja. Die ist da noch nicht dazu fähig. Das muss wirklich, man muss diese Schritte auch im Herzen und im Gewissen durchgehen. Weiter, was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden. Die Bibel spricht davon, dass wenn du Gott noch nicht kanntest oder dich für Gott noch nicht interessiertest oder sogar bewusst gegen Gott lebtest, war das dein altes Leben. Und dieses alte Leben muss zum Grab getragen werden. Und es, du tust quasi in der Taufe, wird symbolisiert, du tust auferstehen zu einem neuen Leben. Ein Baby hat ja noch kein altes Leben. Na? Oder ist sich noch nicht bewusst, was das alte Leben ist. Und kann es nicht abschätzen. Hier, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen, denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Das ist ein bisschen tricky, der Vers. Der bedeutet nicht, derjenige, der bei uns getauft wird, der hat's gut, weil der kann ja gar nicht mehr sündigen. Das wäre super. Das wäre klasse. Hey, wenn ich nicht mehr sündigen könnte, nur weil ich mich habe taufen lassen, das wäre klasse. Nein, das ist nicht gemeint. Aber was gemeint ist, ist der Herrschaftsanspruch der Sünde. Das heißt, ich kann mit meiner Sünde, ich kenne jetzt Jesus, ich lebe mit ihm, ich habe eine Entscheidung für ihn getroffen, ich kann wieder, immer wieder zu ihm kommen und sagen, Herr, diese Sünde, die ich wieder getan habe, die lege ich ab und ich weiß, du verzeihst es mir. Und ich herrsche, also ich bin nicht mehr beherrscht von der Sünde, sondern mein Herr ist Herr Jesus. Er ist mein neuer Herr und König. Es hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Um das Ganze mit Bildern, weil Bilder finde ich immer gut, zu verdeutlichen. Es gibt etwas, was bei dir innen geschieht. Das ist inneres Geschehen. Und es gibt etwas, was außen geschieht. Zum Beispiel, heute hast du dich angezogen, das ist äußeres Geschehen. Und du bist gut drauf oder schlecht drauf, das ist inneres Geschehen. So, dein inneres Geschehen. Was ganz notwendig ist, ist Umkehr und Buße. Zu erkennen, wow, mein Leben, so wie Gott sich das wünscht, ist noch nicht so weit. Ich muss umkehren von meinen Sünden. Ich muss auf einen Weg, neuen Weg kommen. Ich muss Buße tun. Das ist ganz wichtig, dass dieser Punkt geschieht. Und man muss dazu fähig sein. Ich finde es auch ganz schwierig zu sagen, ach, wir holen das dann 20 Jahre später nach. Warum? Zu der Umkehr muss der zweite Schritt kommen, der persönliche Glauben. Nicht nur sagen, das ist Johannes. Johannes sagt, kehrt um. Aber er hat noch nicht den Leuten sagen können, glaubt an Jesus, weil die kannten ihn noch nicht. Es hat noch ein paar Jahre gedauert. Also kehrt um und fangt aktiv an Jesus zu glauben. Wenn jemand nur sagt, ich finde meine alte Sünde blöd, es tut mir leid, dann fragst du ihn, willst du mit Jesus leben? Nö, ich möchte mich da eigentlich nicht festlegen, weil es gibt ja so viele und so. Dann ist es nicht abgeschlossen in seinem Inneren, die Vorbereitung. Umkehr und persönlicher Glaube sollen dann, wenn das vorhanden ist, soll man das zeigen nach außen durch die Taufe. Und hier unten, die Buße ist unsere Antwort auf das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Er ist gestorben für unsere Sünde. Und wir erkennen das, sind ihm dankbar und kehren um, tun Buße. Und wenn wir das so tun, dann schenkt uns Gott etwas, das neue Leben. Und das neue Leben macht uns persönlichen Glauben möglich. Und das alles brauchen wir, um eine Taufe zu machen. Es ist natürlich viel einfacher zu sagen, wir lassen uns weg, es ist viel zu kompliziert. Ja? Einfach jeder kriegt die Taufe, der bei uns übers Taufbecken stolpert oder der entsprechende Alter hat. Aber Jesus, dafür ist er doch gestorben. Der ist doch nicht dafür gekommen, um hohe Taufezahlen zu haben, sondern er ist gekommen, damit das in unserem Herzen passiert. Was ist Taufe nicht? Manchmal gibt es ja so falsche Vorstellungen von Taufe. Sie ist nicht eine besondere Wirkung, beziehungsweise das Wasser hat nicht eine besondere Wirkung. Manche Leute sagen, ja, wenn der Bischof von da und da kommt aus Mainz und der mich mit dem heiligen Wasser von dem und dem Strom mein Baby tauft, dann ist was ganz Besonderes. Sorry, wir nehmen Dergemer Wasser aus der Wasserleitung, Härtegrad 4, ja, leicht erwärmt, lauwarm, mit den und den Keimen, ja. Das Wasser ist es nicht. Egal von welchem Berg es runtergetragen wurde. Das hat's nicht. Das wäre sonst Magie. Sonst könnte ich sagen, oh, hier habe ich das Wasser für Heilung, hier habe ich das Wasser für Vergebung, hier habe ich das Wasser für gute Ernte. Das ist schon eher Esoterik, würde ich sagen. Mach die Taufe dich zum Christen. Ich würde sagen, hey, da fehlt dieser ganze Christus-Teil, ja? Also du musst Christ geworden sein, du musst diesen ganzen Teil erfüllen, damit die Taufe überhaupt was ist. Wenn dieser Teil nicht stattgefunden hat, dann bist du einmal mehr baden gegangen. Oder du hast eine schöne Waschung erlebt mit einem falschen Verständnis. Und ist die Taufe eine Garantie für ein fehlerloses Leben? Ja, schön wär's. Schön wär's. Ich habe heute wieder Dinge getan, für die ich mich entschuldigen muss bei meiner Frau oder bei meinen Kindern. Wäre ja schön, wenn es mit der Taufe, wenn Gott so blind geworden wäre durch die Taufe für mich. Wäre ja schön. Ist es aber nicht. Zum Thema Kindertaufe. Wir haben ja gehört, wir sollen die Bibel im Kontext verstehen und im Zusammenhang. Und wie kann es sein, dass die Kirche Kindertaufe vollzieht? Zumindest in den zwei großen Kirchen. Wie haben die das konstruiert? Aufgrund von welcher Bibelstellen? Frag nach bei den Pfarrern und Priestern. Bin gespannt, was sie antworten. Nun, man hat die Bibelstelle genommen, wo Jesus zu den Kindern sagt, in Matthäus 19, 14, die Kinder wollen zu Jesus kommen, damit er für sie betet und sie segnet. Und die Jünger sagen, lass die Kinder weg, die nerven nur. Und Jesus sagt, wehret ihnen nicht, hindert sie nicht. Lass sie zu mir kommen. Und die Bibel berichtet, die Kinder sind zu Jesus gekommen, er legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Waren sie danach fehlerlos? Waren sie danach garantiert im Himmel? Sind sie diese Schritte im Herzen durchgegangen? Nein, ich meine, Jesus war noch nicht mal am Kreuz zu dem Zeitpunkt. Die konnten noch gar nicht verstehen, was das Kreuz ist. Die konnten noch gar nicht verstehen, was die Auferstehung ist. Das war ja alles, sollte noch kommen. Jesus hat sie gesegnet, deswegen segnen wir auch die Kinder nur. Aber im Griechischen steht, wehret nicht, ein Wort. Und es gibt eine andere Bibelstelle, da steht, dass ein Kämmerer auf dem Weg unterwegs war, der las ein Bibelwort aus dem Propheten Jesaja und Philippus setzte sich zu ihm und fragte ihn, verstehst du, was du da liest? Und er sagte nein und er erklärte ihm, dass diese Jesaja-Rolle von Jesus handelt und da ist ihm Licht aufgegangen. Ah, ich brauche Jesus. Ah, ich muss ein Christ werden. Jesus ist für mich gestorben, auferstanden und erlebt und ich möchte das auch. Und hat er das alles so begriffen, so mitten auf der Autobahn, ja? Und dann sagt er, was hindert, was wehrt mich jetzt getauft zu werden? Ich habe es doch begriffen. Ich will das festmachen. Und die Vokabel ist dieselbe. Was hindert mich jetzt getauft zu werden? Und die Kirche hat einfach gesagt, ja, das sind jetzt zwei Filme, die klatschen wir einfach zusammen. Weil hier steht, wehret nicht, getauft zu werden, da geht es um Taufe. Hier geht es wehret nicht, hier geht es eigentlich um eine Kindersegnung. Aber wir mixen die beiden zusammen und sagen, in der Bibel steht, wir dürfen doch nicht verhindern, dass Babys getauft werden. Könnt ihr selber entscheiden, ob das ein sauberer Umgang mit dem Wort Gottes ist. Matthäus 9, 13. Danach wurden Kinder zu Jesus gebracht, er sollte ihnen die Hände auflegen und für sie beten. Das sagt sogar die Bibel, ja. Aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Da sagte Jesus, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran. Denn gerade für solche wie sie ist das Himmelreich. Kommt da einmal Taufe vor? Entscheidet selber. Und Apostelgeschichte 8, 36. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an eine Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Sprich etwas dagegen, dass ich getauft werde. Das ist die Konstruktion. Man hat quasi beide genommen und daraus gemacht, ja, Matthäus steht Taufe, weil hier geht es um was Ähnliches und hier steht wehret nicht. Das ist meiner Meinung nach keine saubere Theologie. Dann wird oft gesagt, ja, Kindertaufe ist aber super, weil in der Bibel wird davon berichtet, dass er und sein Haus alle getauft wurden. Also auch die Babys. Sogenannte Er und sein Haus taufen. Eine solche Er und sein Haus taufen steht in Apostelgeschichte 16,31. Da lesen wir, sie antworteten, glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde, mitten in der Nacht, um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Danach ließen sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern, taufen. Hier ist ein Mann, letzten Sonntag wurde das ausführlich gepredigt, Gefängnisaufseher, will Selbstmord begehen. Die zwei kommen zu ihm und sagen, nimm dir nicht das Leben, Gott liebt dich, glaube an Gott. Er nimmt sie mit nach Hause, sie erzählen ihm von Jesus. Er sagt, das ist eine super Sache, ich will das. Und die Leute, die in seinem Haus wohnen, seine Angestellten und so weiter, seine Frau, seine Sklaven, hören das mit. Und sie als Clan, als Familie treffen diese Entscheidung, wir wollen das auch. Hier steht nicht, Gustav war 0 Jahre alt und wollte auch getauft werden. Oder Bärbel ist gerade auf die Welt gekommen, die hat man gleich mitgewaschen. Steht ja, das rein zu interpretieren, da rein, finde ich schwierig. Ich habe das schon erlebt, dass mal eine ganze Familie überlegt, wollen wir mit Jesus gehen? Und die waren alle so weit. Und dann hat man das als ganze Familie oder ganze Sippe entschieden. In anderen Kulturen, gerade im Orient, ist eigentlich nur das erlaubt. Weil diese Entscheidung so weitreichend ist. Man überlegt sich das dreimal. Man möchte auch, dass der Partner auch getauft wird, dass er diesen Schritt auch geht. Und man wartet oft zum Beispiel die Frau, bis der Mann auch so weit ist. Und dann macht man es gemeinsam. Ist oft viel besser für die Ehe, als wenn es nur einer macht und da so ein Keil reingetrieben wird. Wir unterstützen es auch als Gemeinde, dass manchmal Leute warten mit ihrer Taufe, bis beide Ehepartner das so erkennen. Das ist eigentlich das Schönste. Aber da Babys rein zu interpretieren, ist mal ganz krass gesagt, ich könnte auch das auf andere Leute, die da leben, Haustiere, sonst was übertragen, sagen, ja, er und sein Haus wurden getauft. Genau, wie versteht man diese Aussage? Ganz interessant, Lutz Ulrich, liest ihr vielleicht nicht jeden Tag, aber ist der entscheidende Neue Testament-Professor, bei der er auch einen Kommentar geschrieben hat, nämlich den evangelisch-katholischen Kommentar. Wenn ihr heute zu einem Priester oder Pfarrer nach Hause geht, in seine Bibliothek, diesen Kommentar wird er in seinem Schrank stehen haben, weil es ist der bedeutendste Kommentar in Deutschland zum Neuen Testament. Da schauen wir Theologen nach zu jeder Bibelstelle, was steht da so in der Auslegung? Was sollte man so wissen? Was haben die Leute so nachgedacht? Hochinteressant, was dieser Neue Testament-Professor an der Uni Bern schreibt zur Bibelstelle Matthäus 19, Vers 14. Er schreibt, exegetisch, also wenn man die Bibel untersucht, sicher ist, dass man die Säuglingstaufe nicht mit Matthäus 9, 13 bis 15 begründen kann. Sehr wahrscheinlich ist, dass man sie überhaupt nicht mit dem Neuen Testament begründen kann. Also der kriegt sein Geld von denen, ja? Also der ist an ihrer Uni, der Professor. Und dann schreibt er es ziemlich krass, ich glaube, der ist mittlerweile in Rente, dem macht es nichts mehr aus, dass Priester und Pfarrer wider besseren exegetischen Wissen unseren Text bei Säuglingstaufen kommentarlos verwenden und so zur biblischen Zementierung einer vermutlich unbiblischen Kindertaufe fortlaufend beitragen und dass Kirchenleitung dies sogar sehr oft von ihnen verlangen, ist Missbrauch der Bibel. Das hat jetzt nicht einer aus der Pfingstkirche oder aus einer baptistischen Kirche geschrieben, sondern einer ihrer Professoren, der seinem Gewissen entsprechend die Sachen sauber darlegt. Ich habe das jetzt auch nicht angefügt, um irgendeinen Argumentkrieg gegen die katholische oder evangelische Kirche zu führen. Mir geht es nur darum, wenn jemand zu uns in die Kirche kommt und er entscheidet als Erwachsener, er möchte sich taufen lassen, da kriegt er gleich die Prügel und dann wird gesagt, aber du bist als Säugling getauft. Und wenn du dich jetzt nochmal taufen lässt, dann ist das Wiedertaufe. Und Wiedertaufe ist ganz böse, weil Wiedertaufe ist ganz, ganz schlimm. Und wenn du das machst, dann verlierst du deinen Job im Krankenhaus, als Lehrer und diese ganzen kirchlich gebundenen Jobs. Und dann muss man einfach nochmal kurz fragen und sagen, auf welcher Grundlage sagt ihr das? Wenn wir die Leute wiedertaufen würden, dann würde es ja voraussetzen, dass die Leute ja schon getauft sind. Und dann merkt man, die Grundlage von ihnen ist ja gar nicht die Bibel, sondern die Tradition. Und dann, mir geht es nicht darum, die schlecht zu machen, mir geht es nur darum zu sagen, Leute, ihr argumentiert eure Taufe nicht aufgrund der Bibel. Und wenn Leute, die jetzt sich aufgrund ihres Gewissens, auf ihrer Glaubensüberzeugung richtig taufen lassen wollen, macht ihr ihnen diese Entscheidung madig und sagt, die würden was falsch machen. Könnt es aber nicht mit der Bibel begründen. Das finde ich dann schwierig. Ich würde lieber sagen, Leute, seid doch mal froh, dass die glauben. Seid doch mal froh, dass die sich für den Glauben interessieren. Seid doch mal froh, dass die mal ihre Bibel aus dem Regal nehmen. Seid doch mal froh, dass einer mehr in diesem Land glaubt. Und macht die nicht noch runter dafür, dass sie sich wieder taufen lassen wollen. Weil die Jünger des Johannes, als sie erkannt haben, dass sie nicht auf Jesus getauft sind, haben sich auch wieder taufen lassen. Das steht in der Bibel. Warum sagt er den Leuten, die würden irgendwas Böses machen? Oder schließt sie sogar aus der Kirche aus, weil ihr rausgefunden habt, die haben sich in der Freikirche wieder taufen lassen? Das ist für mich Macht. Es gibt ja auch manchmal in den evangelischen Landeskirchen, habe ich auch von Kollegen gehört, sogenannte Erinnerungstaufen. Was bitteschön ist eine Erinnerungstaufe? Ja, da wurde ja einer als Baby getauft und jetzt hat er es verstanden, was es eigentlich bedeutet und jetzt verlangt er die Taufe, weil die in der Bibel steht und jetzt will er eine Erinnerungstaufe. Ich sage, wenn die Erinnerungstaufe okay ist, warum sprecht ihr dann gegen die Wiedertaufe der Freikirchen? Sorry, ist es nur okay, weil es bei euch stattfindet? Also, es ist heute keine typische Predigt, es ist eher ein Austausch von Argumenten oder eine Anzeige von Argumenten. Aber am besten ist es, nimm selber deine Bibel und prüfe. Nimm selber deine Bibel und geh dorthin und schau diese Stellen an und lies das nach und frage deinen Herrn und Gott, Herr, wie soll ich das verstehen? Die Taufe macht nur Sinn aus persönlicher, erwachsener Überzeugung und nicht aus Tradition. Und die schöne Frage aus der Bibel, was hindert dich, sich taufen zu lassen? Hey, was hindert dich, dich taufen zu lassen? Ich glaube, dass da ein Segen drauf liegt, sich taufen zu lassen, weil es ein Gehorsamsschritt ist und jeder Gehorsamsschritt, den die Bibel uns anzeigt, produziert Segen. Und es ist ein wichtiger und ein sehr umkämpfter Schritt, den sollte man weise begehen, aber ich sage, es macht uns nicht fehlerloser, es macht uns nicht heiliger, wir kaufen damit auch keine Platzreservierung im Himmel. Das ist nicht, das ist die Entscheidung für ein Leben mit Jesus, die uns einen Platz im Himmel zusichert. Und selbst das müssen wir jeden Tag ausleben, müssen wir jeden Tag dranbleiben. So hoffe ich mit euch mit diesen beiden Predigten zum Thema Taufe einen weiten Blick gegeben zu haben. Wenn ihr merkt, das ist für euch vielleicht dran dieses Jahr, meldet euch bei mir. Ich habe noch keine Anmeldung für dieses Jahr. Seid mutig. Nehmt es im Gebet auch mit, wenn ihr diskutieren wollt, was jetzt, wie ihr getauft seid und ob das passt und ob man da irgendwas anderes braucht, bin ich auch total happy mit euch, um froh zu diskutieren darüber. Nehmt diese Argumente mit und ich würde mich natürlich total freuen, wenn wir dieses Jahr eine Taufe haben, wenn wir Leute haben, die sich taufen lassen. Ich würde es aber auch genauso wichtig finden, dass ihr angeregt seid und ihr selber ins Wort Gottes geht und die Sachen untersucht und dann gemäß eures Glaubens entfordert.